Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der australische Wissenschaftler Andrew Pask hat vor Jahren schon versucht, noch lebende Exemplare des tasmanischen Beutelwolfs zu finden. Das ist natürlich nicht gelungen, obwohl es immer wieder Sichtungsberichte gegeben hat. Und jetzt ist er natürlich enthusiastisch daran, vielleicht eine Wiederauferstehung des Beutelwolfs durch Laborarbeit zu bewerkstelligen.
Ein australisches Forschungsteam will den ausgestorbenen Beutelwolf wiederbeleben. Ist das möglich und ist das sinnvoll? Dazu hören Sie heute in der Sendung ein Interview. Und wir gehen gleich der Frage nach, welche Präventions- und Therapiemöglichkeiten es mittlerweile für Menschen aus Risikogruppen gibt, die sich mit dem Coronavirus infizieren. Und da wurde heute ein neues Präparat in der EU zugelassen. Mein Name ist Lennart Pyritz. Herzlich willkommen zur Sendung. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden gelockert. Bei zuletzt zwar leicht fallenden, aber immer noch sehr hohen Inzidenzen und auch hohen Sterbezahlen. Manche begrüßen die Lockerungen, andere warnen vor den damit verbundenen Risiken. Zum Beispiel drohen in den sogenannten vulnerablen Gruppen, bei denen die Impfung nicht so gut schützt, auch bei Omikron schwere Verläufe. Zum Beispiel bei Menschen, deren Immunsystem durch eine Transplantation oder durch eine Krebstherapie geschwächt ist. Für sie ist es im Fall einer Infektion entscheidend, schnell mit einer Covid-Therapie zu beginnen. Wie gut da die Kommunikation funktioniert und welche Behandlungsmöglichkeiten es inzwischen gibt, hat Volkhard Wildermuth recherchiert.
Für hochalte Krebspatienten oder Immungeschwächte ist Evusheld eine neue Option. Das Präparat enthält zwei Antikörper, die sozusagen einen Immunschutz zum Ausleihen darstellen und über 6 Monate wirksam bleiben sollen. Übrigens nach Zellkulturexperimenten auch zum Teil noch gegen Omikron BA1 und BA2. Evusheld wurde nach Angaben der Europäischen Arzneimittelagentur gerade heute zugelassen und ist bereits verfügbar. Norbert Sutorp, Leiter der Klinik für Infektiologie und Pneumologie an der Charité in Berlin, hat im ganzen Haus Fortbildungen organisiert.
Das betrifft ja die Neurologie, Rheumatologie, Onkologie. Und all die Ambulanzen haben wir fit gemacht, auf diese besonders vulnerablen Patienten zu achten und denen dies Evusheld anzubieten.
Weil das Präparat aber aktuell nur begrenzt verfügbar ist, erhalten es wirklich nur die, die auf eine Impfung gar nicht reagieren. Für alle anderen Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf gilt, sich bei Symptomen sofort an Arzt oder Ärztin wenden.
Natürlich muss man sehr schnell sein. Man muss das innerhalb von 5 Tagen angehen.
Dann können Medikamente das Virus noch im Körper ausbremsen, so Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Damit wirklich alles schnell geht, wurden zum Beispiel in Großbritannien alle Risikopersonen gezielt angeschrieben und bekamen sogar ein PCR-Testkit. In Deutschland sind vor allem die Allgemeinmediziner für die Vorabaufklärung ihrer PatientInnen zuständig.
In der Regel klappt es gut, die Patientinnen und Patienten dann auch rechtzeitig in der Behandlung zu haben.
Als sehr wirksam hat sich das Medikament Paxlovid gezeigt, das als Tablette auch einfach in der Anwendung und inzwischen über die Hausarztpraxen verfügbar ist. Das Präparat hemmt die Virenvermehrung und kann so fast 9 von 10 Krankenhauseinweisungen verhindern. Es gibt aber ein Problem.
Es gibt vielfältige Interaktionen zwischen Paxlovid und anderen Medikamenten, mit Herzmedikamenten, mit psychotropen Substanzen, mit Antidepressiva, mit Medikamenten aus dem urologischen Bereich, mit Blutdruckmedikamenten. Also da gibt es eine lange Liste von Arzneimittelwechselwirkungen, die man im Blick haben muss. Und das macht das natürlich aufwendig in der täglichen Versorgung.
Viele Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf kommen wegen ihrer anderen Medikamente für eine Behandlung mit Paxlovid nicht in Frage. Diese Gruppe überweisen die Allgemeinmediziner an die Kliniken. Schon im April vergangenen Jahres eröffnete die Charité eine eigene Corona-Antikörperambulanz. Personen mit hohem Risiko erhalten hier kurz nach der Infektion Antikörperpräparate wie das der Firma Regeneron. Diese fangen das Coronavirus im Blut ab und verhindern so in vielen Fällen das Ausbrechen schwerer Krankheitssymptome. Allerdings kann die Omikron-Variante nicht nur der Impfung, sondern auch den meisten therapeutischen Antikörperpräparaten ausweichen.
Also dieser Trump-Antikörper ist völlig aus dem Rennen. Dieser Antikörper von Regeneron, der wirkt gar nicht mehr. Dann gab es ein Nachfolgeprodukt, aber das schwächelt doch bei Omikron.
So Norbert Sutorp. Eine Hoffnung war bis vor kurzem der Antikörper Sotrovimab, der das ursprüngliche Omikron-Virus bindet. Leider gilt das nicht mehr für BA2, die aktuell vorherrschende Omikron-Variante, wie Forscher aus New York Anfang des Monats belegen konnten. Aber die Pharmaunternehmen erproben ständig neue Antikörpermedikamente. Kürzlich wurde in den USA Bebtelovimab zugelassen, ein Antikörper, der im Labor Potenzial zeigt, aber in Europa noch nicht verfügbar ist. Auch der bereits erwähnte Impfersatz Evusheld greift noch bei BA2 und könnte nicht nur präventiv, sondern auch in der Therapie eingesetzt werden, vorerst aber nur im Rahmen eines individuellen Heilversuches. Für die meisten Hochrisikopatienten wählt Norbert Zutorp aktuell einen anderen Weg.
Da verlassen wir uns dann nicht auf die Antikörper, sondern die kriegen dann Remdesivir, die kommen 3 Tage hintereinander und kriegen dieses virusaktive Mittel infundiert. Das wirkt auch bei Omikron und auch BA2.
Remdesivir galt eigentlich als nicht wirksam, weil es bei der stationären Therapie im Krankenhaus die Sterblichkeit nicht senkt. In der ambulanten Behandlung dagegen schützt das Medikament laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr gut vor einer Verschlechterung der Symptome. Es gibt also nach wie vor Optionen für Menschen mit hohem Risiko. Entscheidend bleibt es aber, schnell zu reagieren, also häufig selbst testen und im Vorfeld mit Ärztin oder Arzt klären, was im Fall einer Infektion zu tun ist.
Evusheld und Paxlovid, wie gut funktionieren Covid-Prophylaxe und Therapie in Deutschland? Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Eine hundeähnliche Gestalt, dunkle Streifen am Hinterkörper und eine lange Schnauze. Das waren Merkmale des tasmanischen Tigers oder Beutelwolfs. Waren, weil die Art stark bejagt wurde und das letzte bekannte Exemplar 1936 in einem Zoo auf Tasmanien gestorben ist. Jetzt hat ein Team der Universität Melbourne angekündigt, die Art wiederbeleben zu wollen im Labor. Über das auf 10 Jahre angelegte Forschungsprojekt habe ich vor der Sendung mit Jürgen Schmitz gesprochen, Genomforscher am Institut für experimentelle Pathologie der Universität Münster. Er kennt das Forschungsteam in Melbourne und war selbst daran beteiligt, das Erbgut des Beutelwolfs mithilfe von Gewebeproben zu sequenzieren. Ich habe ihn bei unserem Gespräch zuerst gefragt, wie bewerten Sie die Chancen, den Beutelwolf oder tasmanischen Tiger tatsächlich wiederzubeleben?
Ich würde sagen, die technischen Voraussetzungen sind leider noch nicht gegeben dafür. Aber der Weg, der anvisiert wird, ist vorgezeichnet und Einzelschritte zumindest können schon durchaus erfüllt werden. Angesetzt wurde 10 Jahre. Als Projektdauer, ich würde sagen, es wird sicher noch länger dauern, bis man so ein komplexes Projekt irgendwann mal, wenn überhaupt, durchsetzen könnte.
Was sind denn die wesentlichen Arbeitsschritte im Labor, die an der Universität in Melbourne da jetzt durchgeführt werden sollen, auf diesem Weg zur Wiederbelebung des tasmanischen Tigers?
Die Leute da haben natürlich in der Reproduktionsbiologie große Erfahrung. Also der Weg da ist eigentlich ganz gut. Und der Weg fing an mit der Genomsequenzierung, die abgeschlossen wurde vom Beutelwolf.
Daran waren Sie auch selbst beteiligt.
Genau, also wir haben die Phylogenie und Populationsdynamik rekonstruiert, was sehr wichtig ist für auch dann letztlich eine Art von Wiederbelebung. Man muss natürlich wissen, wo im phylogenetischen Baum der Beutelwolf einzuordnen ist, um Leihmütter aus nahverwandten Gruppen zu nehmen. Also der erste Schritt, Genomsequenzierung, ist erfüllt. Allerdings muss man sagen, dass natürlich 100 Jahre im Alkohol nicht so ganz spurlos vonstatten geht. Also die genomische Sequenz ist natürlich schon verändert und nicht mehr 1:1, wie es im lebenden Tier war. Und Genomsequenzierungen sind in der Regel nicht vollständig. Bei Menschen und bei Maus sind sie vollständig, aber bei allen anderen Säugetieren haben wir vielleicht 80%, wenn es maximal kommt, 90% der Sequenzen vorhanden. Das heißt, es fehlt uns immer noch etwas, was natürlich letztlich auch entscheidend sein könnte bei der Wiederauferstehung. Das ist der erste Punkt, der kritisch ist. Und der zweite Punkt, und daran arbeiten die Leute in Melbourne jetzt intensiv, das ist die Genentschlüsselung. Also die Technik ist so vorgesehen, dass man ein Embryo von der Leihmutter im Prinzip nimmt und dann die spezifischen Gene aus dem Beutelwolf umsetzt, also ein Replacement macht. Das gibt es die CRISPR-Cas-Technik, die sehr weit in den letzten Jahren vorangetrieben wurde. Aber man muss natürlich die Gene auch kennen, die man umsetzen will. Und das ist sicher eine große Herausforderung, da man die Regulationsmechanismen von Genen noch nicht komplett entschlüsselt hat. Also die Streifen, die Morphologie, das ganze Habitus umzupflanzen in ein Embryo wird sicher eine technische Herausforderung sein.
Was wären denn mögliche eng verwandte Arten, die tatsächlich dann, sollte es gelingen, einen Beutelwolf oder tasmanischen Tiger Embryo zu erzeugen? Ja. Was wären dann Arten, die diesen tatsächlich austragen könnten?
Das ist schwierig zu sagen. Also der Thylacin ist relativ isoliert im Baum. Das heißt, der nächste Verwandte ist so 40 Millionen Jahren entfernt. Also von Nahverwandten kann man gar nicht sprechen. Aber der nächste wäre natürlich der tasmanische Teufel, der auch von der Morphologie natürlich relativ ähnlich ist. Den zu nehmen jetzt als Leihmutter oder Referenzspezies ist natürlich problematisch dadurch, dass er selbst vom Aussterben betroffen ist und möglicherweise in 20 Jahren schon ausgestorben sein sollte. Also da ist es ja nicht so leicht zu vertreten, ihn als Leihmutter zu nehmen.
Wie sinnvoll ist denn vor diesem Hintergrund überhaupt dieses Projekt der Wiederbelebung des tasmanischen Tigers oder Beutelwolfs? Sollte das Geld dann nicht eher in den Schutz bedrohter, aber noch lebender Arten, Beuteltierarten gesteckt werden, wie eben in den Schutz des tasmanischen Teufels?
Also ich würde sagen, es ist sinnvoll, und zwar deswegen, weil natürlich der Artenschutz ganz vorne steht. Und es ist eigentlich leider so, dass Gelder immer dann fließen, wenn etwas Spektakuläres anvisiert wird. Und das ist natürlich spektakulär mit dem Beutelwolf. Und natürlich auch das schlechte Gewissen der Australier, die das Tier sozusagen aussterben lassen haben. Ohne diese Ikonentiere wird es wahrscheinlich keinen Fortschritt geben. Und ich bin mir ganz sicher, dass in den 10 Jahren viele Fortschritte gerade auf diesem Weg erzielt werden. Wobei ich noch sehr skeptisch bin, ob das Hauptziel, nämlich den Thylacin wieder, also den Beutelwolf wiederzubeleben, überhaupt erfüllbar ist.
Lässt sich der ausgestorbene Beutelwolf wiederbeleben? Informationen und Einschätzungen dazu vom Molekularbiologen Jürgen Schmitz von der Universität Münster. Vor 2 Tagen ist der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA in die Ukraine gereist, um mit Regierungsvertretern darüber zu reden, wie die Sicherheit der nuklearen Anlagen in der Ukraine unterstützt werden kann. Gestern hat er das Kernkraftwerk Südukraine besucht. Zu den Zielen der russischen Streitkräfte zählen offenbar immer wieder auch Nuklearanlagen. Das führe zu einer noch nie dagewesenen Gefahr, wie der IAEA-Direktor betont hat. Dabei geht es nicht nur um die physische Unversehrtheit der Anlagen, sondern es geht auch um den Druck, der auf das Betriebspersonal ausgeübt wird. Dagmar Röhrlich, Wissenschaftsjournalistin, beschäftigt sich seit langem mit dem Thema und ist jetzt zugeschaltet. Dagmar, welche Risiken drohen da konkret auch bezogen auf die Mitarbeitenden der Kernkraftwerke?
Also wenn man sich das KKW Saporischschja anschaut und die Satellitenstadt, die dazugehört, die für die Betriebsangehörigen gebaut worden ist, die sind seit dem 4. März besetzt. 2 der 5 Reaktoren laufen. Aber neben der Betriebsmannschaft halten sich auch die Militärs und Vertreter der staatlichen Atomenergiegesellschaft der Russischen Föderation Rosatom dort auf. Was die dort wollen, weiß kein Mensch, aber sie sind dort. Dafür haben die ukrainischen Aufsichtsbehörden keinen Zutritt mehr. Die Leitung des Kraftwerks sagt, das Betriebspersonal, das würde weiterhin der Anlagen betreiben und es sei auch alles in normalen Parametern, die radiologische Situation unverändert. Das Personal rotiere im Schichtbetrieb. Aber es werde auch verhört und die Belastung für das Personal und auch für die Angehörigen ist natürlich immens hoch. Ich weiß nicht, was mit meiner Familie passiert. Es kann Verletzte gegeben haben, Tote. Trauer kann die Rolle spielen und dann noch dieser unglaubliche Druck, in einem Kernkraftwerk mit Militärs besetzt arbeiten zu müssen. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, wie die IAEA warnt.
Wenn wir da einmal grundsätzlich drauf schauen, wie werden denn AKW-Mannschaften zwar jetzt nicht auf Kriegssituationen, aber auf Stresssituationen, auf das Arbeiten unter Druck für Notfälle trainiert und vorbereitet?
Also da hatte ich die Gesellschaft für Simulatorschulung in Essen gefragt. Die sind hier in Deutschland dafür zuständig und trainieren auch die Betriebsmannschaften von den niederländischen Kernkraftwerken. Und es ist so, dass die Schichtmannschaften dort regelmäßig hinkommen und in genau nachgebauten Leitwachten dann Notfälle simulieren oder auch nur einfache Störungen. Und das wird in der Ukraine passiert das genauso. Und es geht dabei darum, die Anlage, die Technik, das Abarbeiten von irgendwelchen Protokollen, das Zusammenspiel der Teams, wie die Schicht geführt wird, ob Entscheidungen klar kommuniziert werden und so weiter. So etwas wird dann alles trainiert und geschaut und korrigiert, wenn es nicht richtig läuft. Und solches Training, das hilft sicherlich auch in diesen Situationen, aber halt nicht in dieser Extremsituation eines Krieges. Und das macht das eben auch so gefährlich.
Auch in Tschernobyl gab es ja eine angespannte Lage für die Mitarbeitenden des AKW-Geländes. Dort musste eine Mannschaft sehr lange im Einsatz bleiben, bis sie ausgewechselt werden durfte. Wie ist dort aktuell die Situation?
Ja, so nach knapp einem Monat durfte die erste Betriebsmannschaft dann gehen. Aber die nächste Mannschaft, die dann als Ersatz kam, ist jetzt schon wieder die ganze Zeit im Einsatz. Und außerdem hat das russische Militär in der vergangenen Woche Slavutic, das ist die Stadt, die für die Betriebsangehörigen nach dem Unfall 86 erbaut worden ist, auf weißrussischem Gebiet übrigens, erst beschossen, dann besetzt. Das macht die Situation natürlich auch sehr unsicher für alle Leute. In Tschernobyl läuft natürlich kein Reaktor mehr, aber es gibt dort unendlich viele Brennelemente in verschiedenen Lagern. Das New Safe Confinement, unter dem sich halt der alte Sarkophag verbirgt. Die Stromzufuhr von außen funktioniert wieder. Aber die Überwachungskameras im Rahmen dieses Safeguard-Systems, mit dem die IAEA verhindert, dass irgendwelches Nuklearmaterial abgezweigt wird, ja, die sind immer noch offline ausgeschaltet. Und auch die radiologische Überwachung funktioniert nicht mehr. Und das Labor, das ich im vergangenen September noch besucht habe, ist von den russischen Militärs geplündert und zerstört worden.
Du hast es jetzt schon angesprochen, neben den Problemen für die AKW-Bediensteten gibt es weitere Risiken für die Sicherheit der Anlagen. Im Umfeld von Tschernobyl gab es ja zum Beispiel auch Berichte über Waldbrände.
Dort brennt es immer wieder, aber weder die IAEA noch die ukrainischen Aufsichtsbehörden gehen davon aus, dass dadurch jetzt große Gefahren, radiologische Gefahren entstehen. Das beruht auf jahrelangen Erfahrungen mit solchen Waldbränden und man hat halt auch Daten und Kartierungen und kann das Ganze anschauen. Im vergangenen Jahr war ich dort mit der Bundesanstalt für Strahlenschutz und das BFS hat dort Messungen geführt, zusammen mit der Bundespolizei und ukrainischen Behörden. Die sollten eigentlich jetzt veröffentlicht werden und da ging es darum, diese Daten zu aktualisieren. Aber man hat Unterlagen.
Dagmar Röhrlich war das mit Einschätzungen zur Lage der ukrainischen Atomkraftwerke, besonders der Situation der Kraftwerksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank für die Informationen. Und damit sind wir an dieser Stelle in Forschung aktuell bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages angekommen und die hat heute Magdalena Schmude zusammengestellt.
Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, können sich als Erwachsene oft etwas besser orientieren. Denn die Umgebung, in der sie sich als Kinder bewegt haben, ist häufig komplexer als das Straßennetz in Städten. Das hat ein internationales Forschungsteam gezeigt. Für die Studie wertete es Daten von knapp 400.000 Personen aus, die in einem Computerspiel einen zuvor festgelegten Weg mit verschiedenen Zwischenzielen finden mussten. Bei dieser Aufgabe waren die Personen im Vorteil, die auf dem Land aufgewachsen waren. Das berichten die Forschenden im Fachmagazin Nature. Erwachsene, die ihre Kindheit in Städten mit wenig geordnetem Aufbau verbracht hatten, schnitten wiederum besser ab als die, die sich in der Kindheit in Städten mit regelmäßigem Straßennetz bewegt hatten. Der aktuelle Wohnort hatte dagegen keinen Einfluss auf die Orientierungsfähigkeit. Die Quarantäne für Corona-Infizierte könnte auf 5 Tage verkürzt werden. Das geht aus einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts hervor, der gestern an die Regierungen der Bundesländer verschickt wurde. Ab dem 5. Tag nach dem Nachweis einer Infektion soll es möglich sein, sich mit einem negativen Schnelltest freizutesten. Zudem soll keine strenge Isolierung mehr vorgegeben werden. Die formale Quarantäneanordnung durch ein Gesundheitsamt soll entfallen. Auch die Quarantänezeit für Kontaktpersonen soll dem Vorschlag zufolge nur noch 5 Tage dauern. Astronomen haben das Licht des bisher ältesten bekannten Sterns aufgefangen. Der Stern befand sich in einer Galaxie rund 12,9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, wie Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigen. Er besaß vermutlich die rund 50-fache Masse der Sonne und ist bereits wenige 100.000 Jahre nach seiner Entstehung verglüht, schreiben die Forscher aus den USA im Fachmagazin Nature. Die Galaxie, in der der Stern entdeckt wurde, entstand rund 900 Millionen Jahre nach dem Urknall und damit in der Frühzeit des Kosmos. Der Fund war nur durch einen Zufall möglich. Die Schwerkraft eines Galaxienhaufens, der zwischen dem Stern und der Erde liegt, wirkt wie eine Linse und verstärkt sein Licht um mehr als das 1000-fache. Mehr Aufschluss darüber, woraus der Stern bestand, erhoffen sich die Wissenschaftler von Aufnahmen des James-Webb-Teleskops, das im Sommer einsatzbereit sein soll. Das Pharmaunternehmen CureVac testet einen neuen Corona-Impfstoff. Der mRNA-Impfstoff soll gegen verschiedene Varianten von SARS-CoV-2 gleichzeitig schützen. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, ist in den USA bereits ein erster gesunder Proband mit dem Impfstoffkandidaten geimpft worden. An der Phase-1-Studie, die CureVac gemeinsam mit dem britischen Pharmahersteller GlaxoSmithKline durchführt, nehmen gut 200 erwachsene Testpersonen teil. Dabei sollen die Sicherheit und das Ausmaß der Immunantwort auf das Vakzin untersucht werden. Ergebnisse soll es laut CureVac in der zweiten Jahreshälfte geben. Der erste Corona-Impfstoff des Unternehmens, der wie die aktuell zugelassenen Vakzine gegen den Wildtyp von SARS-CoV-2 gerichtet war, hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit gezeigt als erwartet. CureVac hatte die Entwicklung deshalb gestoppt. Papageien mit großem Gehirn leben länger. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in den Proceedings of the Royal Society B. Papageienarten wie der hellrote Ara oder der Gelbhauben-Kakadu können durchschnittlich 25 bis 30 Jahre alt werden, was für Vögel mit ihrer geringen Körpergröße ungewöhnlich ist. Gleichzeitig besitzen beide Arten besonders ausgeprägte kognitive Fähigkeiten und ein im Verhältnis zur Körpergröße großes Gehirn. Diese Merkmale unterscheiden sie von anderen Papageienarten mit kürzerer Lebenserwartung, schreiben die Wissenschaftler. Der Vergleich lege nahe, dass ein großes Gehirn und eine hohe Lebenserwartung sich gegenseitig bedingen, denn die größeren kognitiven Fähigkeiten könnten den Papageien geholfen haben, in freier Wildbahn Probleme besser zu lösen und so länger zu leben.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude. Nachhören können Sie alle Meldungen wie immer online unter deutschlandfunk.de/forschung oder mithilfe der Audiothek-App. Und jetzt bleibt noch der Blick in den Weltraum.
Sternzeit, 31. März. Der Sternenhimmel im April. Im kommenden Monat stellt der Himmel deutlich Richtung Sommer um. Die Länge des lichten Tages nimmt um mehr als 1,5 Stunden zu. Zum Monatsletzten scheint die Sonne dann schon mehr als 14,5 Stunden. In den immer kürzer werdenden Nächten zeigen sich anfangs noch die Figuren des Winterhimmels. Orion, Stier, Sirius und Co. funkeln nach Sonnenuntergang im Südwesten. Gegen Mitternacht hat sich die kalte Jahreszeit weitgehend verabschiedet. Dafür dominiert im Süden der Frühlingshimmel mit Löwe, Jungfrau und Bootes. Zudem steht der große Wagen im Zenit. Auch das ist ein klares Frühlingszeichen. Der April ist kein guter Planetenmonat. In der zweiten Monatshälfte zeigt sich immerhin Merkur, abends tief im Westen. Während der Nacht sind keine Planeten zu sehen. Erst in der Morgendämmerung ist bei guter Sicht die Kette der Planeten Saturn, Mars, Venus und Jupiter tief im Südosten auszumachen. Der wohl schönste Himmelsanblick des Monats bietet sich am 4. und 5. April. Dann steht die hauchdünne Mondsichel in der Nähe des Sternhaufens der Plejaden. Der Vollmond am 16. April, einem Samstag, leuchtet in der Nähe des Sterns Spiker in der Jungfrau. Es ist der erste Vollmond seit Frühlingsanfang und daher ist einen Tag später Ostern. Zum Monatsende klappert die abnehmende Mondsichel dann noch die morgendliche Planetenkette ab. Das ist nur bei guter Horizontsicht zu verfolgen. Aber das funkelnde Sommerdreieck hoch am Osthimmel ist problemlos zu erkennen. Es signalisiert, bald sind die Tage noch viel länger.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Themen sind dann unter anderem Putin unterzeichnet Gaserlass und die Jahresbilanz der Bahn. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams und noch einen schönen Abend.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Mitte März 2022. Die Corona-Pandemie wütet seit 28 Monaten.
Stellen Sie sich vor, wir hätten heute bereits eine Impfquote von 90%.
Allein in Deutschland sind mehr als 128.000 Menschen an dem Virus gestorben. So viele wie an keiner anderen Infektionskrankheit in der jüngeren Geschichte.
Dann steckten wir nicht fest in der größten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie.
Viele haben Ängste. Einige berichten von starken Impfreaktionen.
Was ich gestern und heute an medizinischem Unsinn gehört habe, das ist hanebüchen.
Virus gegen Vakzin. Deutschland sucht nach Corona-Impfnebenwirkungen.
Wissenschaft im Brennpunkt. am Sonntag um 16:30 Uhr.